Komm und folg mir nachher. Mit dem Ruf hat Jesus seinen ersten Jünger in seine Nachfolge gerufen. Komm mit mir mit, lerne mich kennen, wer ich bin, wie ich denke. Lerne mich kennen. Und von den ersten Jüngern lesen wir, sie haben alles stehen. Die Netze, die sie gerade am Fischen waren, haben sie fallen und sie sind Jesus nachgefolgt. Aber was heisst es eigentlich, Nachfolge? Und wie kann ich Jesus nachfolgen? Wie kann ich ihm kompromisslos nachfolgen? Diese Frage wollen wir uns heute Abend stellen. Und dazu ist es wichtig zu verstehen, was der Nachfolge eigentlich zur Zeit von Jesus und von den ersten Jüngern bedeutet hat. Und auch, wie das Wort Nachfolge in der Bibel gebraucht wird. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass das Wort Nachfolge in der Bibel nie als Nomen gebraucht wird. Es wird also nie als Sache gebraucht, als etwas Statisches, das man irgendwie anschauen kann und cool finden oder bewerten. Es wird nie als Nomen gebraucht, sondern als Verb. Etwas, was man tut. Ich folge nachher. Der Petrus folgt nachher. Komm und folg du mir nachher. Nachfolge ist etwas Aktives. Ich tue es oder ich tue es eben nicht. Und Nachfolge ist prägt von einem Ziel. Der Nachfolgende ist ausgerichtet auf Gottes Reich und läuft dem entgegen. Es streckt sich, der Nachfolger streckt sich nach dem Ziel aus. Der Paulus zum Beispiel, der beschreibt Nachfolge wie einen Wettkampf im Stadion, wo der Läufer das Wettrennen läuft und alles dran setzt, um der Erste zu sein, um der zu sein, wo der Preis gewinnt. So beschreibt der Paulus Nachfolge. Wir sehen also, Nachfolge ist etwas Aktives. Und zur Zeit von Jesus ist es normal gewesen, jemandem nachzufolgen. Es ist, jeder junge Israelit hat echt zum Ziel gehabt, hey, ich möchte mal einem grossen, bedeutenden Rabbi dürfen nachfolgen. Und es hat so ausgesehen, dass jedes Kind, jeder Bub, schon von klein auf eine Grundausbildung hat bekommen. Und zwar hat es damit angefangen, dass sie die ersten 5 Bücher Mose gelesen haben. Und sie haben es nicht nur gelesen, sondern sie haben es auswendig gelernt. Und wenn sie die ganzen 5 Bücher Mose auswendig können, ist die Ausbildung weitergegangen, nämlich mit weiteren Büchern aus dem Alten Testament. Und ein guter Schüler hat das ganze Alte Testament auswendig können. Du musst dir das mal vorstellen, das ist krass nicht. Das war ihre Ausbildung. Und wenn sie das können, ist es weitergegangen. Dann mussten sie lernen, diskutieren, ein bisschen debattieren miteinander, streiten oder seine Meinung vertreten, die ganzen Zusammenhänge gut können verteidigen und sehen. Und wenn sie das können, dann ist ein Schüler aktiv auf einen Rabbi zugegangen, auf so einen Lehrer, und hat sinngemäß gesagt, Rabbi, ich möchte dein Lehrling sein. Ich möchte leben, wie du lebst. Ich möchte denken, wie du denkst. Ich möchte handeln, wie du handelst. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und der Rabbi hat viel Bewerbungen bekommen. Was hat jeder wollen, um den Rabbi nachzufolgen? Und hat sich die Leute angeschaut, die Schüler. Ja, können sie denn wirklich das Alte Testament auswendig? Wie gut verstehen sie die ganzen Zusammenhänge vom Alten Testament? Können sie gut diskutieren? Und was er auch angeschaut hat, ist, wie ist denn der Charakter von dem Schüler? Und die Frage, die sich der Rabbi gestellt hat, war, hat der Schüler das Potenzial, mal so zu werden, wie ich bin? Und wenn er das in den Schüler gesehen hat, hat er gesagt, hey, doch, ich glaube, du packst es, komm mit mir mit, folg mir nachher. Und dann ist der Schüler mit dem Rabbi mitgegangen. Und wenn er es nicht gesehen hat im Schüler, und es waren ja viele gewesen, weil viele sind gekommen, er hat nur eine Gruppe mit sich mitgenommen, zum Restlichen hat er gesagt, geh heim, und der Beruf von deinem Vater. Und die sagen auch, dass sie noch gesagt haben, und bat, dass eins von deinen Kindern mal einmal ein Rabbi wird. Also, heftig. Genau. Das ist, so hat die Nachfolge zur Zeit von Jesus ausgesehen. Und was Jesus jetzt macht, ist total anders. Jesus geht zu seinen Leuten. Und er ruft sie in die Nachfolge. Er sagt zu ihnen, komm mit mir mit, folg mir nachher. Er geht zu ihnen. Und er geht genau zu denen, die eben die Auswahl nicht geschafft haben. Zu denen, die den Beruf vom Vater gelernt haben. Wir lesen von Fischer, von Zöllner, von anderen Handwerkern. Genau zu denen geht Jesus und sagt, komm mit mir mit. Und zwar ohne, dass sich sie haben müssen bewerben oder beweisen, wie gut sie die Bibel eigentlich doch oder das Alte Testament gleich würden kennen, ohne dass sie, dass Jesus ihren Charakter angeschaut hat, ohne dass sie aktiv auf Jesus zu müssen, ist er auf sie zugegangen und hat sie in die Nachfolge hineingerufen. Und von den Jüngern lesen wir, wie vorhin schon gesagt, dass sie einfach alles haben liegen, alles haben stehen und dem Jesus nachgefolgt sind, dem Rabbi nachgefolgt sind, der zu ihnen kommt und sie einfach in die Nachfolge hineinruft. Sie haben ihr altes Leben abgelegt und sie Jesus nachgefolgt. Und ab da haben sie Tag und Nacht mit dem Rabbi geteilt. Sie haben zusammen gegessen, sie sind zusammen umgewandert, sie haben zusammen im gleichen Haus übernachtet, sie haben zusammen Gemeinschaft gehabt. Und sie einfach wirklich das ganze Leben mit dem Rabbi teilt. Und genau das hat die Nachfolge zu dieser Zeit auch ausgemacht. Dass man alles mit dem Rabbi teilt, alles mit dem Rabbi macht und ihn beobachtet. Wie ist er? Wie verhaltet er sich? Wie lange macht er vielleicht einen Mittagsschlaf? Oder was auch immer. Man hat wirklich alles beobachtet an dem Rabbi und probiert so zu werden, wie der Rabbi ist. Und der Rabbi hat seinen Jüngern natürlich auch gelehrt. Er hat ihnen beigebracht, wie er denkt. Und genau das hat auch Jesus gemacht. Jesus war 3 Jahre lang mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern unterwegs gewesen und hat sie gelehrt. Er hat sie gelehrt, wie das sein Reich funktioniert. Er hat sie gelehrt, wie er denkt, wie er ist. Und in einer von so einer Lektionen, wo Jesus seinen Schülern hatte, wenn wir zusammen eintauchen, und es ist nur der Schluss, von dieser Lektion oder von dieser Predigt, und vielleicht kennt ihr sie, es ist eigentlich die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat, das ist die Bergpredigt. Und wir schauen jetzt nur den Schluss an von dieser Predigt. Aber zum Verstehen, oder zum den Schluss richtig verstehen von dieser Bergpredigt, ist es wichtig zu wissen, um was geht es denn eigentlich in dieser Predigt? Was erzählt denn Jesus seinen Schülern dort eigentlich? Und darum gebe ich euch einen ganz kurzen Abriss, um was es in dieser Bergpredigt geht. Die könnt ihr mega gerne in Matthäus selber nachlesen. Es ist in Matthäus 5. Bis 7, das ist eine wunderbare Predigt, echt. Genau, aber ich gebe noch einen kurzen Abriss. Jesus stellt in der Bergpredigt sein Denken vor. Und er stellt die Werte vor, die in seinem Königreich, in Gottes Königreich gelten. Er sagt zum Beispiel, wenn du auf die Brüder hässig bist, wenn du zu ihm sagst, du Schwachkopf, dann ist es so schlimm, als hättest du ihn umgebracht. Jesus sagt, wenn du eine Frau anschaust, und jetzt für uns Frauen, wenn du einen Mann anschaust und wenn du schon nur in Gedanken mit einer Person ins Bett gehst oder ins Bett möchtest, dann hast du schon Ehebruch gemacht. Du hast Ehebruch gemacht. Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann heb ihm die linke her. Er sagt, lieb deine Feinde und bete für die dich verfolgen, die dich mobben, die respektlos mit dir umgehen. Bete für sie. Und er treibt es auf die Spitze und er sagt, dir sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein kurzer Abriss über die Bergpredigt, was Jesus dort erzählt. Und jetzt wollen wir reintauchen in den Schluss von dieser Bergpredigt, wo Jesus ein Gleichnis erzählt in Matthäus 7, ab Vers 24. Darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört, also auf die Bergpredigt, darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann. Ich habe noch sogar den Text mitgebracht, sorry. Ah, da gibt's. So, ja, super. Fangen wir mal. Darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Mit diesen Worten schließt Jesus die Bergpredigt ab. Wer die Worte hört und sich danach richtet, der ist wie der kluge, der weise Mann. Aber wer sie hört und sich nicht danach richtet, ist wie der unvernünftige, ist wie der dumme Mann, der sein Haus zusammengeht, der keinen Bestand hat. Und aus Querverweisen aus der Bibel wird uns bewusst, was mit dem Einsturz von dem Haus gemeint ist. Wir lesen in Hesekiel 13 vor einem Mauer und auch von einem Gewitter, von einem Sturm, von Wind, der kommt und wo die Mauer zum Einstürzen bringt. Und das Gewitter ist dort ein Bild für Gottes Gericht. Und die Mauer ist ein Bild für etwas oder jemanden, der keinen Bestand hat vor Gott. Und vielleicht kennst du das Gleichnis, ein spezielles Gleichnis aus Matthäus 25, von 10 Jungfrauen. Es sind 5 kluge und 5 unvernünftige, 5 dumme. Und es sind genau die gleichen Wörter im Griechischen, die gebraucht werden für klug und unvernünftig. Und wenn du die Geschichte kennst, dann weisst du, die 5 Klugen, die sind parat, wenn Jesus kommt. Und sie dürfen mit ihm zusammen an das Hochzeitsfest gehen. Und die Unvernünftigen sind nicht parat. Und bis sie dann endlich bei dem Hochzeitssaal stehen, ist die Tür zu. Und sie kommen nicht mehr rein. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Hey, aus diesen Querverweisen wird uns bewusst, dass mit dem Einkehren vom Haus gemeint ist, dass das Haus oder der Mann mit dem Haus keinen Bestand hat in Gottes Gericht. Dass er nicht Teil ist an Gottes Gemeinschaft. Es zählt das ernst. Wir müssen die Worte ernst nehmen, wo Jesus hier sagt und mit dieser Art die Bergpredigt abschließt. Wir sind aufgefordert, die Worte und die Maßstäbe, wo Jesus unsere Bergpredigt gibt, ernst zu nehmen und umzusetzen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, und ich hoffe, du fragst dich das, aber wie? Wie kann ich diesem Maßstab von Jesus gerecht werden? Wie manchmal war ich schon hässig, schon nur über einen Autofahrer vor mir oder über meinen Ehemann oder sonst über Leute und habe vielleicht auch gesagt, du Schwachkopf, vielleicht auch Schlimmeres. Ich meine, wie manchmal hat dich denn schon jemand umgebracht in Gottes Augen? Und ich kann dir noch viele weitere Beispiele erzählen. Wie manchmal habe ich, wenn ich jetzt nicht geschlagen worden bin, aber gefühlt emotional geschlagen worden bin, umgegeben und das freches Mut gehabt oder einfach gesagt, nein, also sorry, so kannst du mit mir nicht umgehen. Und mir eine Schlacht geliefert, zwar nicht mit Füßen, aber mit Hängen. Wie oft habe ich nicht nach Gottes Maßstab, nach Jesus Maßstab gelebt? Und ich merke, ich schaffe es nie, nach Gottes Maßstab zu leben. Und du schaffst es auch nicht. Aber Jesus weiß es. Und genau darum feiern wir Karfreitag und genau darum feiern wir Ostern, wo Jesus für uns gestorben ist, für unser Unvermögen gestorben ist. Er hat das perfekte Leben an unserer Stelle gelebt. Und wo er all die Maßstäbe erfüllt hat, darum kann er unser Versagen vergeben und kann unsere Schuld auf sich nehmen. Er wäscht unser Leben rein, wenn wir zu ihm kommen. Und er erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist, der uns hilft, nach seinem Maßstab zu leben. Und genau das ist der entscheidende Punkt von Nachfolge. Jesus ruft uns in der Bergpredigt oder durch die Bergpredigt nicht einfach zu einer Entscheidung auf, sondern er ruft uns in die Nachfolge. Wir verstehen Jesus falsch, da bin ich überzeugt. Wenn wir sagen, die Bergpredigt hat Jesus nur erzählt, um uns bewusst zu machen, dass wir es ja eh nicht schaffen, allein. Und um zu Gott kommen, zum Kreuz und uns für ein Leben mit ihm entscheiden und das war dann gewesen. So. Da können wir warten, bis wir hinaus sind. Nein, das ist zu kurz gegriffen. Die Maßstäbe von Jesus, die führen uns zum Kreuz, ja, wo wir einsehen, hey, wir haben keine Chance. Nie kann ich das halten, wie Jesus mir hier aufsagt. Aber vom Kreuz aus führt es uns weiter, es führt uns in die Nachfolge. Es führt uns in die Nachfolge mit Jesus, zum Gemeinschaft haben mit ihm, zum Lehren, wie er ist, wie er denkt und zu immer mehr werden, wie er ist, wie wir es vorhin gesehen haben, wie die Jünger dem Rabbi nachgefolgt sind. Es führt uns in die Nachfolge, verheiligt zu werden, wie der Vater heilig ist. Die Worte zählen immer noch, die sind nicht einfach aufgelöst. Die sagt uns Jesus, wo sie ernst sind. Aber wir müssen es nicht aus uns machen, sondern aus der Kraft vom Geist, der in uns lebt. Darum ist Jesus gestorben, dass wir mit ihm erfüllt werden dürfen, dass er uns hilft, nach seinem Willen zu leben. Mit ihm unterwegs zu sein und ihm gehorsam zu sein. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich habe früher oft gedacht, oh, ich hätte mir gewünscht, so die 180-Grad-Bekehrung zu haben, oder? so vorher irgendwie voll Partyszene und. Und dann krass, Gott ist mir erschienen und jetzt bin ich voll mit Gott unterwegs. Ich habe mir das immer gewünscht, so ein krasses Zeugnis zu haben, um es wie können erzählen, den Leuten für irgendeine spannende Geschichte zu haben, um wie auf Jesus herzuweisen, zu mir ein Zeugnis zu haben, wie Gott in meinem Leben wirkt. Aber ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich mit ihm unterwegs bin, wenn ich seinen Geist alle wirken in mir, wo ich auch die Anforderungen, die er mir stellt, ernst nehme, wenn ich mit ihm unterwegs bin, von Gott verändert werde, dann wird mein Leben automatisch zu einem Zeugnis. Und zu einem Zeugnis, das viel grösser ist als eine krasse Bekehrungsgeschichte, wo es jetzt und hier ist, wo die Leute gesehen haben, mein Leben ist und wird verändert, und zwar immer mehr durch den Geist, der in mir lebt, wo ich nach Gottes Reich leben will, wo ich mich ihm hergebe. Ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Die Bergpredigt ist nicht nur ein Wegweiser zum Kreuz, sondern sie ist auch ein Wegweiser im Leben mit dem Kreuz. Wie gesagt, bringen uns die Maßstäbe, die Jesus uns gibt, in der Bergpredigt, die führen uns zum Kreuz. Und das müssen sie. Wir können nicht aus uns aus. Wir brauchen Jesus. Wir müssen zum Kreuz kommen. Aber sie führen, dort bleibt es nicht stehen. Sie führen uns zum Kreuz, aber von der geht es weiter. Beim Kreuz nehmen wir unser Kreuz auf uns. Das heisst, wir legen unser altes Leben ab, wir verleugnen unser altes Leben und wir nehmen das Leben mit Jesus an. Und dann geht es Schritt für Schritt in die Nachfolge. Wir dürfen Schritt für Schritt mehr von Gott verändert werden, immer mehr sein Wirken in unserem Leben erleben. Und darum zählen die Aufforderungen, die Jesus uns gibt, die Bergpredigt, die zählen für uns, wo Gott sich wünscht, dass wir nach seinen Werten leben, dass wir erleben, wie er in unserem Leben wirkt. Nicht, wie wir jetzt immer mehr frömmer werden oder so, sondern wo wir immer mehr dafür leben, dass Gott real ist in meinem Leben, dass Gott da ist und wirkt und mich Stück für Stück verändert. Und Jesus, vielleicht auch, wo er gewusst hat, dass wir vielleicht auch in die Einzelheiten fallen können und das Gefühl haben, ich muss jetzt da alles aus mir rausmachen und all das Gute muss jetzt aus mir rauskommen, hat er uns ein Bild mitgegeben, das uns erklärt, dass wir das verstehen können. Es steht in Johannes 15, das möchte ich zum Schluss noch bringen, es ist das Bild vom Weinstock. Und das gibt uns Jesus, um uns helfen zu verstehen, dass wir nicht aus uns heraus etwas tun können. Er sagt nämlich dort in Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Getrennt von Jesus können wir gar nichts tun. Aber wenn wir verbunden sind mit ihm, wenn wir die Gemeinschaft haben mit ihm, wenn wir unterwegs sind mit ihm, mit den Jüngern, mit ihm unterwegs sind, wenn wir unser Leben mit ihm teilen, wenn wir ihn in unser Leben einbeziehen, wenn wir mit ihm, wenn wir ihm nachfolgen, dann kann er in uns wirken, dann kann er unser Leben verändern durch seinen Geist. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass wir beten, und zwar regelmässig uns Zeit nehmen, zum Reden mit Gott, so wie die Jünger auch mit Jesus geredet haben. Dass wir die Bibel lesen, wo Gott redet doch in der Bibel zu uns, all die Lektionen, die er den Jüngern gehalten hat, die der Rabbi den Lehrer gegeben hat, ist da drin, die können wir nachlesen. Also lese regelmässig die Bibel, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst. Wir können Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Sei es jetzt heute dir oder in einer Kleingruppe, wo wir miteinander unterwegs sind, sagen, hey, wie geht's dir in Nachfolge? Wo bist du herausgefordert? Wo darf ich für dich beten? Ganz viele Sachen hat Gott uns gegeben, dass wir miteinander unterwegs sind und dürfen Jesus miteinander nachfolgen. Dass wir unser ganzes Leben mit ihm teilen, jeden Bereich, so wie die Jünger jeden Bereich von ihrem Leben mit Jesus geteilt haben. Jesus hat es möglich gemacht. Jesus hat die Verbindung möglich gemacht. Und er steht heute auch vor dir und er lädt dich ein und sagt, hey, komm, folg mir nachher. Folg mir nachher, wag den Schritt. Die Frage fragt dich heute Jesus und ich möchte die Frage dir weitergeben. Ich möchte dir Zeit geben, um die Frage Gott zu beantworten. Was sagst du Gott? Was sagst du Jesus, wenn er da steht und dich jetzt heute einlädt, sagt, komm, wag den Schritt in die Nachfolge. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, wo jeder für sich Gott die Antwort kann geben. Vielleicht merkst du, ja, ich bin noch gar nicht richtig den Schritt in die Nachfolge gegangen. Ich möchte mich heute voll dafür entscheiden. Und vielleicht sagst du, ja, ich folge eigentlich Jesus nach, aber ich mache so viele Kompromisse. Ich teile nicht mein ganzes Leben mit Jesus. Ich teile Bereiche, die die habe ich ausgeklammert. Hey, teile dein ganzes Leben mit Jesus. Folge ihm kompromisslos nachher. Wir nehmen einen Moment vor Stille und jeder für sich. Jesus kann Antwort geben auf die Frage. Und ich werde die Zeit mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deine Nachfolge rufst, obwohl wir dir nichts vorweisen können, obwohl wir nicht würdig sind dazu. Du sprichst es uns zu. Wir wollen dir nachfolgen, Schritt für Schritt. Wir wollen lernen, wie du bist, wer du bist, und wir wollen werden, wie du bist. Hilf uns dabei. Amen. Und vielleicht merkst du,